Deutschlandfunk Nova. Update.
Die CDU hat diese Ergebnisse einstimmig gebilligt.
Ich bin mit dem Ergebnis wie meine Partei hochzufrieden.
Ich glaube, dass wir hervorragende Ergebnisse erzielt haben.
Die Parteichefs sind sich einig. Angela Merkel, Horst Seehofer und Martin Schulz haben am Vormittag nach fast 24-stündigen Verhandlungen verkündet, dass sie über eine Neuauflage der Großen Koalition verhandeln wollen. Das ist natürlich unser Top-Thema im Update. Ich bin Matthias Wurms.
Update.
Es war ein hartes Ringen. Auch darin waren sich alle einig. Aber nach einer Woche Sondierungsgesprächen waren zumindest die Parteivorsitzenden zufrieden und, wie Horst Seehofer, auch ein bisschen stolz.
Ich denke, wir haben in den letzten Tagen gezeigt, dass Politik Sondierung kann. In einer ungewöhnlich kurzen Zeit, in einer sehr effizienten Zusammenarbeit und ohne öffentliche Selbstbeschäftigung.
Der CSU-Chef hofft, dass bis Ostern eine neue Regierung steht. Doch ob es überhaupt Koalitionsverhandlungen gibt, hängt noch von den Sozialdemokraten ab. Bei CDU und CSU ist die Zustimmung der Parteigremien nur Formsache. Bei der SPD entscheidet darüber aber ein Parteitag am übernächsten Sonntag. Und der Juso-Vorsitzende Kevin Kühnert hat angekündigt, dass er für ein Nein kämpfen wird. Die Parteispitze forderte er auf, fair zu bleiben.
Wir machen hier keine Spielchen mit, die da lauten, irgendjemandes Kopf rollt am Ende, weil das ist nicht der Politikstil, den ich haben möchte. Wir sind als Partei wirklich in einer sehr, sehr schwierigen Situation und ich habe keine Lust, dass die Delegierten oder die Mitglieder am Ende direkt oder indirekt erpresst werden mit irgendwelchen Rücktritten. Dafür ist die Lage zu ernst.
Kühnert warb stattdessen für eine neue Streitkultur in der SPD und er warnte davor, den Unionsparteien zu vertrauen. Schon in der letzten Legislaturperiode hätten CDU und CSU ihr Wort gebrochen und weder die Solidarrente noch das Rückkehrrecht von Teilzeit in Vollzeit beschlossen.
Beides war vereinbart und die Union hat es einfach blockiert. Und durch diese Brille muss ich mir natürlich auch die jetzigen Einigungen anschauen und muss hinterfragen, inwiefern ist denn das belastbar für eine Regierungszusammenarbeit.
Beides steht auch jetzt wieder in den 28-seitigen Sondierungsvereinbarungen, die zum Teil schon sehr konkret sind. So soll der Solidaritätszuschlag gesenkt und das Kindergeld erhöht werden. Die Krankenversicherung soll wieder zu gleichen Teilen von Arbeitnehmern und Arbeitgebern bezahlt werden. Der Beitrag zur Arbeitslosenversicherung soll sinken und die Steuern sollen so bleiben, wie sie sind. Ein höherer Spitzensteuersatz, wie von der SPD gefordert, ist vom Tisch. Ein zweiter großer Block sind Investitionen in die Zukunft. So sollen zum Beispiel der Wohnungsbau und der Ausbau der Glasfasernetze stärker gefördert werden. Außerdem soll das Kooperationsverbot in der Bildungspolitik fallen. Die war bisher allein Ländersache. Künftig soll auch der Bund im Bildungsbereich investieren, aber auch mitbestimmen dürfen.
Der digitale Wandel wird alles ändern und das in einem rasanten Tempo. Und deshalb haben wir gesagt, wir müssen an vielen Stellen in unseren politischen Entscheidungen auch schneller werden. Durch die Veränderungen in der Arbeitswelt werden völlig neue politische Wege auch notwendig.
Was genau das heißt, sagte Merkel nicht. Bezeichnenderweise nannte sie in der Pressekonferenz am Vormittag nur beim Thema innere Sicherheit konkrete Zahlen.
Wir wollen 15.000 neue Polizisten einstellen, Bund und Länder. Wir wollen einen Pakt für Justiz schmieden, weil wir feststellen, dass viele Gerichte auch überfordert sind. Natürlich gehört dazu auch das Paket zur Steuerung und Ordnung von Migration und Asyl und von Integration.
Das sieht unter anderem vor, dass Asylverfahren künftig in zentralen Einrichtungen durchgeführt werden. Algerien, Marokko, Tunesien und andere Staaten, aus denen regelmäßig weniger als 5% der Asylbewerber anerkannt werden, sollen zu sicheren Herkunftsstaaten bestimmt werden. Eine festgeschriebene Obergrenze, wie sie die CSU verlangt hatte, soll es zwar offiziell nicht geben, der Zuzug von Flüchtlingen soll aber auf 180.000 bis 220.000 Menschen beschränkt werden. Der Familiennachzug für Flüchtlinge mit eingeschränktem Schutzstatus bleibt bis zu einer Neuregelung ausgesetzt. Später können dann maximal 1.000 Menschen pro Monat nach Deutschland nachgeholt werden. Zustimmung von den anderen Parteien gab es nur dafür, dass die Europapolitik ein Schwerpunkt einer möglichen neuen großen Koalition sein soll.
Die Bundesrepublik Deutschland wird, wenn auf dieser Grundlage die nächste Bundesregierung gebildet wird, die starke Rolle, die Deutschland in Europa spielen muss, wieder annehmen.
Ansonsten kam sowohl aus der Wirtschaft als auch von Linken und Grünen harsche Kritik am Sondierungspapier. Von Aufbruch sei nichts zu spüren. Der heute wiedergewählte Grünen-Fraktionsvorsitzende Anton Hofreiter warf den Parteien der Großen Koalition mangelnden Ehrgeiz vor. Politik müsse zeigen, dass sie nicht nur verwalten, sondern auch gestalten kann. Deshalb dürfe man auch die Klimaschutzziele für 2020 nicht einfach aufgeben, nur weil es schwierig werde.
Dieses Ziel steht ja symbolhaft dafür, nicht nur unsere Lebensgrundlagen zu schützen, sondern die Wirtschaft zu modernisieren, auf neue Technologie zu setzen. Und stattdessen gibt es ein müdes, träges Weiter so.
Kein Kommentar, doch Meinung.
Im Netz überwiegt die Kritik am Sondierungsergebnis und einer möglichen neuen GroKo. Enttäuscht über das Sondierungspapier ist zum Beispiel Julia Strelow bei Spiegel Online. Große Durchbrüche kann ich keine entdecken, leider, also irgendwie weiterwursteln. Jörn PL bemerkt auf Twitter, wirklich krass, auf 28 Seiten GroKo-Papier kommen die Worte Datenschutz und Bürgerrechte nicht einmal vor. Auch Theresa Bücker fehlt etwas. Der Begriff Alleinerziehende findet sich genau nullmal. Mir fehlen die Worte. Holger Klein findet, das Sondierungspapier liest sich, als hätte es ausschließlich die SPD geschrieben. Das SPD-Mitglied Ingo Schäfer ist bei tagesschau.de vollkommen anderer Meinung. Das Sondierungspapier ist ein Schlag in die Fresse für jeden überzeugten Sozialdemokraten. Ich hoffe, der außerordentliche Bundesparteitag wird sich deutlich zu diesem Zirkus der Parteispitze äußern. Florian Kunke hält bei ZDF heute nichts vom SPD-Bashing. Die springt auch nur für die Großmäuler in die Bresche, die es nicht auf die Reihe gebracht haben. Oder hättet ihr lieber ein Land ohne Regierung? Und von Jürgen Faser kommt sogar Lob. Soli wird abgeschafft, weniger Krankenversicherungsbeitrag, keine Steuererhöhung. Für mich als einfachen Angestellten sehen die Ergebnisse nicht ganz so schlecht aus.
Was sonst noch wichtig war?
US-Präsident Donald Trump hat Berichte zurückgewiesen, wonach er bestimmte Herkunftsländer von Migranten als Drecksloch-Staaten bezeichnet haben soll. Er schrieb auf Twitter, Zitat, die Sprache, die ich bei dem Treffen benutzt habe, war hart, aber das war nicht die Sprache, die benutzt wurde. Laut Washington Post und anderen US-Medien soll Trump bei dem Treffen mit Senatoren gefragt haben, warum die USA so viele Menschen aus Shithole-States aufnehmen müssten. Der demokratische Senator Dick Durbin hat Reportern heute bestätigt, dass Trump genau dieses Wort benutzt habe, und zwar mehrfach. Den Berichten zufolge war Trump frustriert über den Vorschlag einiger Senatoren, Migranten aus Haiti, El Salvador und afrikanischen Ländern einen speziellen Schutzstatus zu geben. Stattdessen, so Trump, solle man mehr Menschen aus Norwegen haben. Der Sprecher des UNO-Menschenrechtsbüros in Genf, Rupert Colville, hat Trump heute dafür scharf kritisiert.
Das sind schockierende und beschämende Kommentare des US-Präsidenten. Es tut mir leid, aber ich kann diese Äußerungen nicht anders als rassistisch nennen.
In der tunesischen Hauptstadt Tunis haben etwa 2000 Menschen friedlich gegen das neue Finanzgesetz protestiert. Die Demonstranten warfen der Regierung vor, dass dadurch die Preise gestiegen und die Abgaben erhöht worden seien. Zuletzt hatte es in Tunis und anderen Städten des Landes immer wieder Zusammenstöße zwischen Demonstranten und der Polizei und auch Plünderungen gegeben.
Was noch wichtig wird.
In Griechenland werden für Montag heftige Proteste erwartet. Dann nämlich soll das Parlament ein Gesetzespaket verabschieden, mit dem unter anderem das Streikrecht eingeschränkt würde. Streik soll dann nur noch erlaubt sein, wenn mehr als die Hälfte der Gewerkschaftsmitglieder zustimmt. Bis jetzt reichte es, wenn ein Drittel dafür war. Schon heute gingen in Athen rund 20.000 Griechen auf die Straße, um dagegen zu protestieren. Weil auch Mitarbeiter der U-Bahn und der Fähren ihre Arbeit niederlegten, brach der Verkehr in Athen zusammen. Um auch mal über was Schönes zu sprechen, zumindest für Fußballfans, gibt es ab heute Abend wieder Ablenkung. Dann fängt nämlich die Rückrunde in der Bundesliga an und es gibt gleich ein Spitzenspiel. Bayer Leverkusen empfängt den Tabellenführer Bayern München. Außerdem beginnt gleich die Handball-Europameisterschaft in Kroatien. Die deutsche Mannschaft hat ihr erstes Spiel morgen gegen Montenegro.
Und sonst in der Welt?
Südkorea will zusammen mit Nordkorea eine Damen-Eishockey-Mannschaft für die Olympischen Winterspiele aufstellen. Das berichtet die Nachrichtenagentur Reuters. Sie beruft sich auf einen Vertreter des südkoreanischen Sportministeriums. Südkorea habe Nordkorea einen entsprechenden Vorschlag gemacht. Die Winterspiele finden im Februar im südkoreanischen Pyongyang statt. Nordkorea hat erst vor kurzem zugesagt, eine Delegation dorthin zu schicken. Südkorea hat Nordkorea vorgeschlagen, sich am 15. Januar zu treffen, um über die Teilnahme an den Olympischen Spielen zu sprechen. Die Zustände in britischen Krankenhäusern sind nicht mehr tragbar. Das schreiben mehr als 60 britische Mediziner in einem Brandbrief an Premierministerin Theresa May. Ihnen zufolge sterben in den überfüllten Kliniken immer wieder Kranke auf den Gängen. In einigen Notaufnahmen warteten rund 50 Patienten gleichzeitig auf ein Bett. Die Ärzte machen dafür die chronische Unterfinanzierung des Gesundheitssystems verantwortlich. Als Folge müssen in diesen Wochen Zehntausende Operationen verschoben werden. May hatte sich dafür öffentlich entschuldigt und die besonderen Umstände im Winter dafür verantwortlich gemacht. Die Opposition spricht dagegen von einer jährlichen 12-Monats-Krise. Das staatliche Gesundheitssystem National Health Service ist weitgehend kostenlos und stößt immer mehr an seine Grenzen. Das britische Rote Kreuz spricht inzwischen von einer humanitären Krise. Fast 40 Jahre lang durften Frauen in Sri Lanka keinen Alkohol kaufen und auch keinen herstellen. Dieses Gesetz ist jetzt aufgehoben worden. Der Finanzminister begründet den Schritt damit, dass der Tourismus unterstützt werden soll und auch mit der Gleichberechtigung der Frauen. Das Gesetz wurde Ende der 70er Jahre erlassen, wirklich daran gehalten hat sich aber offenbar kaum jemand. Viele Unternehmen haben Frauen Alkohol verkauft oder sie angestellt, um Alkohol zu produzieren, zu verkaufen und auszuschenken.
Wissensnachrichten.
Gerade wenn es um sexualisierte Gewalt gegen Frauen geht, kommen immer wieder auch Menschen um die Ecke, die sagen, selber schuld, hätte sie sich mal nicht so freizügig angezogen. Dass dieses Victim-Blaming Quatsch ist, darüber müssen wir nicht diskutieren. Aber anscheinend hat das, was eine Frau anhat, tatsächlich einen Einfluss darauf, wie viel Mitleid wir ihr gegenüber aufbringen. Das sagen Forscher aus Österreich und Italien in einer neuen Studie. Sabrina Loy aus den Wissensnachrichten, wie haben Sie das untersucht?
Die Forscher haben ein Experiment gemacht. Da ging es darum, ob wir uns in Menschen einfühlen können, die von einer sozialen Gruppe ausgeschlossen werden. Dafür haben sie Probanden in ein MRT geschoben. Da wurden Bilder von ihrer Hirnaktivität gemacht, während sie quasi an einem Ballspiel teilgenommen haben, also digital auf einem Bildschirm. Das sah dann so aus, als würden die Probanden mit drei realen Personen im Kreis stehen und sich gegenseitig einen Volleyball zuwerfen. Von zwei Personen am Rand haben die Probanden nur die Hände gesehen. Ihnen gegenüber war aber eine Frau zu sehen, und zwar komplett von Kopf bis Fuß. Und diese Frau sah dann im Laufe der Experimentreihe unterschiedlich aus. Einmal hatte sie eine schwarze Hose und ein T-Shirt an, einmal ein eng anliegendes, kurzes, schwarzes Kleid mit tiefem Ausschnitt. Und die Frau wurde dann bei einigen Partien einfach ausgeschlossen. Das heißt, sie hat einfach nicht den Ball abbekommen.
Gemein, oder?
Und das ist der Punkt. Ob sie uns wirklich leid tut, das hängt dann eben davon ab, was sie anhat. Und im Kleid war es eben so, dass die Leute weniger Mitgefühl mit ihr hatten.
Heißt die Leute dann nicht nur die Männer?
Genau, das war etwas, was bei den Männern und Frauen gleichermaßen aufgetreten ist. Das war bei den Hirnscans zu sehen. Da waren die Hirnareale, die für empathische Gefühle zuständig sind, ganz aktiv, wenn einmal die Probanden selbst vom Beispiel ausgeschlossen wurden. Mhm. So ähnlich sah es aus, wenn die Frauen in Jeans und Shirt den Ball nicht abbekommen haben. Und am wenigsten waren diese Hirnareale aktiviert, wenn die Frauen nur das kurze Kleid anhatten.
Aha. Und haben die Forscher eine Ahnung, woran das liegt?
Nee, aber sie haben zwei mögliche Erklärungen. Einmal könnte die sexualisierte Darstellung die Aufmerksamkeit der Betrachter verändern. Oder aber die Betrachter fühlen sich angesichts der nackten Haut einer anderen Gruppe zugehörig, nämlich einer in Anführungsstrichen normal gekleideten Gruppe, und haben deshalb weniger Mitgefühl. Die beiden Hypothesen wollen die Forscher noch überprüfen und auch der Frage nachgehen, ob das denn nur bei leicht bekleideten Frauen der Fall ist oder auch bei leicht bekleideten Männern.
Mhm. Wenn es soweit ist, gucken wir da auf jeden Fall nochmal drauf. Jetzt kommen wir zu einem anderen Thema, Fast Food. Dass das ungesund ist, ist nichts Neues, aber offensichtlich wirkt es sich auch auf das Immunsystem aus.
Ja, das schreiben Forscher der Uni Bonn im Fachmagazin Cell. Sie haben für ihre Studie Mäuse einen Monat lang auf eine sogenannte westliche Diät gesetzt, also viel Zucker, viel Fett und wenig Ballaststoffe. Die Tiere haben daraufhin eine massive Entzündung im ganzen Körper entwickelt, fast wie nach einer Infektion durch gefährliche Bakterien. Danach haben die Forscher den Mäusen 4 Wochen lang wieder artgerechte Getreidekost gegeben. Daraufhin ist zwar die akute Entzündung verschwunden, aber in den Immunzellen sind auch nach dieser Zeit viele der Erbanlagen aktiv geblieben, die in der Fast-Food-Phase angeschaltet wurden. Mhm. Heißt, das Immunsystem bleibt in einer Art Alarmbereitschaft, um dann schneller auf einen neuen Angriff reagieren zu können. Und das ist nicht gut. Auf Dauer kann das die Entstehung von verschiedenen Krankheiten drastisch beschleunigen, darunter Typ 2 Diabetes und Gefäßkrankheiten, die Schlaganfälle und Herzinfarkte verursachen.
Also Finger weg von Fast-Food. Lieber zu Obst, Gemüse, Nüssen und Vollkornprodukten greifen. Das gilt vor allem für Menschen, die eine bestimmte Genvariation haben, mit der man zum Dicksein neigt. Eigentlich.
Ja, genau, dass es diese Genvariation gibt, das ist ja schon länger bekannt. Und Forscher der Uni in New Orleans schreiben jetzt, dass gerade diese Menschen mit genetischer Vorbelastung erfolgreicher abnehmen als andere. Und besonders günstig ist eine Ernährung mit viel Obst, Gemüse, Nüssen und Vollkornprodukten. Das haben die Forscher gesehen, als sie die Daten von mehr als 14.000 Teilnehmern zweier Langzeitstudien ausgewertet haben. Durch Blutproben haben sie die Zahl der Risikogenvarianten ermittelt und alle 4 Jahre Ernährung, Body Mass Index und Körpergewicht der Probanden überprüft. Das Ergebnis: Je stärker die Teilnehmer erblich vorbelastet waren, desto mehr haben sie nach einer Ernährungsumstellung abgenommen.
Okay, du brauchst das nicht. Ich guck mal, was ich heute Abend esse, und jetzt geht's weiter mit dem
Wetter.
Der Tag geht grau und bedeckt zu Ende, dazu maximal zwischen 1 und 7 Grad. In der Nacht gehen die Temperaturen dann auf minus 2 Grad herunter. Am Wochenende ähnliche Temperaturen wie heute. Am Samstag ist es noch neblig, aber weitgehend trocken. Am Sonntag kommt dann an den meisten Orten die Sonne raus.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag ab 18 Uhr.
Und als Podcast auf deutschlandfunknova.de.